Der Herr Jesus sagt uns einmal, dass die Kinder dieser Welt schlauer sind oft wie die Gläubigen. Und ich muss immer dran denken, wenn ich zum Beispiel wieder vor einer Grippeepidemie höre, lassen wir mal dahingestellt sein, was hier immer alles stimmt, was die Presse schreibt, aber wenn ich vor einer Grippeepidemie höre, dann denke ich immer an die Japaner. Es hat mich immer irgendwo belustigt, wenn ich dann Bilder sah von Japan, da hat jeder, egal wo er gearbeitet hat, was er getan hat, hat einen Mundschutz drauf gehabt. Irgendwo habe ich gedacht, ja gut, die sind nicht so eitel wie wir, die geben da offen zu, dass sie Angst haben vor dem Zeugs und sie sind einfach ehrlich. Und ich denke manchmal, wir Gläubige, wir laufen hier in der Endzeit durch diese Zeit, man weiß theoretisch, es ist die Zeit des Endes, es ist die Zeit, wo alles drunter und drüber geht, es ist die Zeit der letzten Entscheidungen und trotzdem tun wir manchmal so, wie wenn das wie zur Zeit der Erweckung wäre. Und ich denke, es ist ein großer Fehler, wir müssen einfach sehen, dass sich in der Endzeit die Welt verändert. Und zwar, die verändert sich so radikal und so gravierend, dass sie für uns größte Auswirkungen hat. Und mir ist etwas aufgefallen, wie hier ein Spannungsfeld entstand oder immer wieder weiter entsteht, das man letztendlich gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Ich möchte uns dazu lesen, Offenbarung 13. Und zwar aus der Offenbarung 13, der Bericht von dem zweiten Tier, dem Prophet aus der Erde, von dem wir ja wissen, dass der Schwanz des Drachen, der ja niemand anders ist als der falsche Prophet, das steht in Jesaja 9, Vers 14, dass der Schwanz des Drachen ein Drittel praktisch der Verantwortliche der Gemeinde vom Himmel reißt. Das heißt, dass hier etwas Furchtbares geschieht an Verführung. Und von diesem Tier wird beschrieben, dann in Vers 13, es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man die Bibel ganz nüchtern sachlich liest, dann stellt man etwas fest. Man stellt fest, dass der Teufel von Anfang an über das Auge des Menschen gewirkt hat. Man stellt aber fest, wenn man die Bibel dann weiter auf das hin studiert, dass Gott einen Gegenpol setzt. Und mir geht es heute um den Gegenpol, um zu sehen, was Gott sagt. Aber zuerst müssen wir lokalisieren, was hier der Feind tut. In Hiob 31, Vers 7 steht, oder ist mein Herz den Augen nachgewandelt? Das heißt, das Auge ist ein direkter Kanal zum Herzen. Wenn wir jetzt einmal, ich möchte nur drei Musterbeispiele herausgreifen. Wenn man jetzt einmal ganz sachlich die Bibel untersucht, dann stellt man fest, dass der Teufel immer gleich arbeitet. Er arbeitet mit Halbwahrheiten, er arbeitet mit Lüge, er arbeitet mit Täuschung und dann im Endeffekt mit offener, also ich sage mal mit ganz offener Verführung, das ist dann die nackte Lüge. Aber er benutzt in der Regel Mittel. Und diese Mittel haben mit der Endzeit zu tun, weil diese Mittel in der Endzeit sich verstärken. Jetzt hat Gott den Menschen aber etwas gegeben, wo man das ausschalten kann. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man in der Endzeit, je weiter man hier vorschreitet, sich bewusst ist, wo die Gefahr herkommt und dann ganz bewusst der göttliche Weg geht, um das auszuschalten. Und das geht's mir heute Morgen. In 1. Mose 3 wird von Eva, die ja der Schlüssel zur Verführung, zum Sündenfall war, ganz einfach berichtet. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise machte. Das heißt, der Teufel geht ganz einfach hin, weil das Auge halt ein Kanal zum Herzen ist und zeigt ihr genau das, was Gott verboten hat. Wir haben heute in der Endzeit die Zeit des Sähens, wo unsere Großväter nichts hatten, wo sie nicht einmal ein Radio hatte und vor allem, wenn ich die alte Gläubige frage von den alten erwecklichen Richtungen, die sagen mir, früher hatte eine Familie genau zwei Werke. Also die haben mir das einmal erklärt und haben gesagt, sie hatte eine Bibel und je nachdem, ob es pietistischer Richtung war, ob es mehr Täuferrichtung war, dann hatte sie irgendetwas Erbauliches von Kraft oder was Ähnliches oder auch vielleicht von Bengel Zum Beispiel, die Täufer sagen, sie hattet immer außer der Bibel den Märtyrerspiegel, den wir ja alle kennen. Im Laufe der Zeit wurde das immer massiver auf die Sinne, es übers Hören, Übergangsphase kam es dann zum Sehen. Wir sind heute eine Zeit, wo das, was bei Eva geschieht, das Sehen im Vordergrund steht. Wenn man zum Beispiel hingeht und Josua 7,20 sich anguckt, das ist Achan, wo der das Volk ins Elend bringt. Er bringt ja nicht nur das Volk ins Elend, er bringt sich ins Elend und er bringt seine Familie ins Elend. Da sagt ja Josua zu ihm, jetzt erklär mal, was du getan hast. Er sagt dann in Vers 20, klar, ich habe mich versündigt. Jetzt erklärt er, wie es geschah. Wir gedenken der Eva. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber und einen goldbaren 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich. Also wieder der gleiche Gedanke. Das, was bei Eva passiert ist. Der Teufel hat ihr das gezeigt, diesen Baum, und hat ihr die Wirkung gezeigt. Und dadurch hatte sie Lust. Da ist der Sündenfall passiert. Bei Achan genau das Gleiche. Er zeigt ihm diesen babylonischen Mantel, er zeigt ihm das Geld, er zeigt ihm hier Dinge, die begehrenswert sind, die auch blendend sind. Gell, im Lateinischen Luzifer ist ja der Lichtengel, der Lichtbringer, der blendet. Und wiederum, er sieht den Mantel und was passiert? Die Lust wird geweckt und das ist genau, was heute passiert. Ich bin mal dem nachgegangen, wo ich mich selber beobachtet habe. Wenn ich einen Bücherkatalog habe und den durchblättere, dann empfinde ich plötzlich, dass da 5 Bücher hat, die ich gern lesen wollte. Wenn ich den Katalog nicht habe, dann habe ich gar kein Bedürfnis. Das heißt, diese ganze, ich sage es mal, Verkaufsstrategie über Kataloge, inzwischen auch über Fernsehen, über Internet, über Zeiger, das hat alles die gleiche Hintergrundszene. Es soll nämlich Lust oder Bedürfnis geweckt werden. Das heißt, auch in der Endzeit nimmt es ja massiv überhand. Wir hatten noch nie so eine Mediengesellschaft. Wir hatten noch nie so eine Reizüberflutung und die Kinder sind ja inzwischen, ich habe es ja schon mal erzählt, ich hatte ein Nachbarskind, das war wirklich ein drolliger Kerle und der war sicher ganz normal aufgewachsen, aber er ist dann lernbehindert geworden und zwar ganz einfach, die Eltern haben weil ihm das so gefallen hat, um ihn zu beschäftigen, haben sie ihm nur Werbespots aufgenommen auf einer Videokassette. Dann haben sie den Kerl die ganze Zeit vor die Werbespots gesetzt. Am Schluss hast du ein lernbehindertes Kind gehabt. Das muss ich vorstellen. Das heißt, der Teufel arbeitet über das Auge. Es muss uns klar sein. Gott hat das Auge geschaffen, wie alles, was Gott geschaffen hat, gut oder schlecht benutzt werden kann. Aber einen Hauptangriffskanal auf den Menschen, das sieht man an diesen Beispielen, den hat der Teufel sich erkoren, indem er das Auge gewählt hat. Und es hat bei Eva funktioniert, es hat beim Achan funktioniert, es hat beim David funktioniert, seit der Samuel 11. Es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er von dem Dach aus eine Frau sich baden. Die Frau war von sehr schönem Aussehen. Wir wissen, dass das das Elend Davids war, dass er das in die Sünde gebracht hat. Wiederum der gleiche Gedanke, der Teufel zeigt, der Teufel benutzt das Auge und der Teufel versucht durch das Auge die Menschen zu ergreifen. Darum sagt auch der Herr Jesus, wer eine Frau anzieht, ihre zu begehren, merkt dort immer das, der Zweiklang, sehen, begehren, der hat die Ehe gebrochen, das steht im Präsens. Das heißt, wer sich hier reinlässt, dass er dauernd zieht, das ist hier gemeint. Dann kommt das Begehren und dann kommt letztendlich die Sünde massiv. Es ist einfach etwas, das man wissen muss. Und jetzt haben wir halt nun mal eine Zeit, die Endzeiten, das haben unsere Väter früher nicht so gravierend wissen müssen, weil die hatten keine Fernseher, die hatten keine Internets, die hatten keine Handys, die hatten keine Medien, die waren irgendwo normal. Und jetzt kommt es plötzlich wie eine Flut auch über die Gläubigerkreise und manchmal hast du den Eindruck, ganz offenes Beispiel. Es ging darum, ob wir für die Schlachterer Konkordanz erstellen per Papier. Das tun wir ja jetzt. Wir sind ja mitten dran. Dann haben die verantwortlichen Brüder mir signalisiert, ja, weißt du, Karl Hermann, das brauchen wir doch gar nicht. Sie haben so direkt nicht zu mir gesagt, aber es kam deutlich raus, so, einfach, das brauchen wir doch nicht. Ja, warum denn nicht? Wir haben doch PC-Konkordanz. Also, ich habe Konkordanz mit dem PC, das geht doch. Das heißt, der Mensch wird auch in gläubigen Kreisen immer mehr aufs Auge fixiert. ohne zu begreifen, dass das Auge der Hauptangriffspunkt des Teufels ist. Also muss ich hier besonders aufpassen. Und wir werden nachher sehen, was Gott hier getan hat. In Sprüche 27,20 steht zum Beispiel, Totenreich und Abgrund sind unersättlich. Also Totenreich ist ja nur entstanden durch den Sündenfall und der Abgrund ist nur der Abyssos, ist nur entstanden durch den letztendlich Sündenfall. Und jetzt sagt er, ebenso unersättlich sind auch die Augen des Menschen. Da ist der Zug des Sündenfalls voll drin. Das Auge ist unersättlich, du kannst es reizen ohne Ende. Wenn man das Auge ihrer teuflischen Weise reizt, dann hast du genau das, was hier bei diesen drei Fällen passiert ist. Und ich denke, das ist insofern für uns wichtig, weil es in der Endzeit so massiv zunimmt. Während wir jetzt zum Beispiel im Jahre 1875, wo die große Erweckung damals über die gesamte evangelikale und die gesamte protestantische Welt drüber gegangen ist, da haben die andere Sorge gehabt. Da war das kein so Thema. Aber wir sind in der Endzeit, wir haben den Staat Israel, wir haben den Feigenbaum, wir haben das Ausschlagen der Bäume, das heißt die Rebellionbewegung, die ganze Staatenbünde auflöst, das ist ja alles da. Wir haben die Gesetzlosigkeit, die Leute wissen heute nicht mehr, was ist gut und böse. Es ist ja so, dass du nur den Kopf schütteln kannst, was früher verboten war, ist heute geboten. Du hast den Abfall der Christenheit, du siehst plötzlich, wie die christlichen Kreise sich vollkommen an die Welt ausliefern, sich verkaufen. Du siehst, wie man das, was Gott Sünde nennt, nicht mehr Sünde nennen will. Das heißt, da ist eine Bewegung da. Und diese Bewegung in der Endzeit, die ist natürlich ganz massiv gekommen, unter anderem durch das Säen. Und jetzt muss man hier nüchtern sachlich sein. In 1. Johannes 2, der Johannes, Lieblingsjünger Jesu, gleichzeitig Feuerkopf, er sagt, habt nicht lieb die Welt, in 1. Johannes 2,15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, das war schon damals da. Und jetzt kommt es durch die Medien, jetzt kommt es durch das Auge erst zur Explosion. Was in der Welt ist, die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das heißt, Augenlust führt zur Fleischeslust. Das ist beides da. Das sind die Kanäle. Übers Auge wird das Fleisch gekitzelt, dass es gelüstet. Und das ist auch im Christlichen so. Wisst ihr, wo die Gemeinde mal angefangen hat, zum Beispiel die Leute anzulocken? Da war das der Anfang vom Ende. Als ich den Herr Jesus gesucht habe, ich war 4 Jahre erweckt. Von 1970 bis 1974 war ich erweckt. Da wäre ich auf jeden harten Küchenstuhl gesessen. Ich habe nur eines im Herzen gehabt, wenn der Heilige Geist das Herz wirklich ergreift. Ich wollte gerettet werden. Heute sagt man, du musst den Leuten es so machen, dass sie gut kommen. Und das ist der Anfang vom Ende, indem man einfach versucht, sich hier anzupassen und dann geht man auf die Medien. Ich komme zur Konferenz, ich weiß es nur wie heute, da hat man mir gesagt, was brauchst du für technische Mittel? Sag ich, gar keins, ja, Bibel. Ja, wir haben hier einen Tageslichtprojektor, das, mit dem Laptop wirft man dann die Bilder an die Wand, muss sagen, ist alles okay, aber sind wir heute so weit, dass die Leute nur noch was begreifen und man erzählt ihnen ja, dass sie nur 20 Minuten zuhören können, dann muss ich sagen, arme Menschen, die das nur können und man wirft ihnen die Bilder an die Wand, man sagt, über das Bild kannst du viel tiefer erkennen. Das sagt die Welt. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, eiskalt, über das Bild kommt der Teufel. Das muss uns klar sein. Und der Mensch ist so dumm. Wenn du nicht dein Hirn von der Bibel her steuerst und abschirmst, dann gehst du dem Teufel auf der Leim als Mensch. Weil der ist raffinierter wie wir. Und er liefert uns das wie auf einem Tablett. Frei Haus. Perfekt. Augenlust, Fleischeslust. Im Psalm 119, 37, die Psalmisten, egal ob es jetzt David waren oder die anderen, die waren ja teilweise Männer Gottes, die wirklich gewusst haben, wo der Kampf hier tobt. Psalm 119, 37 heißt es, halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Und in Psalm 101, 3, das ist die Parallelstelle, dort heißt es, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Da steht im Hebräischen Belial-Sache. Belial ist immer der Teufel. Das heißt, die haben das schon gewusst, wo gar keine Überflutung war. Wisst ihr, die hatten doch nichts. Das war hier letztendlich zur Zeit, da hatte sie gar nichts, da hatte sie kaum was zu lesen. obwohl das Volk Israel lesen konnte, gell? Das ist hochinteressant. Mose war lese-, schreibkundig und das muss man einfach nüchtern sehen. Aber im Vergleich zu dem, was heute seit, ich sage es einmal, der Gründung vom Staat Israel, seit dem näheren Endzeitbeginn, und dann kommt ja die Explosion 1966, 67, 68, also Explosion geschah und die Überflutung dann ausgelöst wurde in jeder Beziehung. Ich rede jetzt nicht bloß von der Hippie-Welle, von der Drogenwelle, von der Musikwelle, von der Sexwelle, vom Hervorbrecher der 68er-Generation, derer ihrer Lehren, sondern da ist die Satanskirche gegründet worden, da hat die katholische Kirche eine charismatische Bewegung bekommen. Es sind ja so viele Dinge, die 66, 67, 68 passiert sind. Jetzt guckt ihr mal die Medien. Seit wann explodieren die Medien? Das hat alles seinen Grund. Und die Endzeit beginnt jetzt plötzlich, diesen Kanal des Auges anzugreifen. Und jetzt plötzlich stehst du da als Mensch und du bist gläubig, du willst dem Herr Jesus dienen. Und jetzt kannst du nicht so tun, wie wenn kein Endzeit wäre. Das wollen ja manche. Das sind, aus meiner Sicht sind die naiv. Die haben nicht begriffen, um was es geht. Du kannst das nicht, sondern du musst dich einstellen. Das war ja der Fehler der Mönche. Die haben geglaubt, wenn sie hinter der Klostermauer geht, dann haben sie die Sünde draußen, was die ja nicht gewusst haben oder nicht bedacht haben, dass sie mit ihrem Fleisch die Sünde in die Klostermauer mit reinnehmen. Und hinterher ging es in Klöster schlimmer zu wie draußen in der Welt. Das heißt, wir können uns nicht abkapseln, sondern wir müssen uns auseinandersetzen, wie wir in dieser Welt diese Dinge abwehren. Gell? Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben vorher gesehen, Offenbarung 13, 14, der Antichrist wird durch seinen falschen Prophet beginnen, letztendlich die gesamte Menschheit an das Bild zu gewöhnen und sie mit Zeichen und Wundern. Darum ist auch wichtig mit Zeichen und Wunder. 2. Thessalonicher 2, 9 sagt, diese drei Dinge, Zeichen, Wunder und Kräfte, da stehen drei griechische Worte, die sind identisch mit Hebräer 2, 3 und 4, mit den echten Zeichen der Apostel. Das heißt, die kommen in der Endzeit als Fälschung zurück. Insofern muss ich immer, wenn ich Zeichen, Wunder sehe, muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Gott kann Wunder tun. Aber ich muss vorsichtig sein, weil ich weiß, dass das in der Endzeit ein beliebter und bevorzugter Kanal des Teufels ist. Und schon in Apostelgeschichte 19,35 heißt es, als dieser Stadtschreiber hier in Ephesus den Leuten erklärt, wir wissen doch von der großen Göttin Diana, das ist die Artemis, und des vom Himmel gefallenen Bildes. Der Teufel hat früher schon mit Bildern gearbeitet. Es war immer Art, darum siehst du auch, wo Götzenkult ist, immer Bilder. Immer wo Götzenkult ist, auch im Christentum, hast du Bilder ohne Ende. Jetzt könnte man einen Exkurs machen, was ich nicht mache, über Kinderbibeln. Lassen wir mal dahingestellt. Was mir jetzt ganz wichtig ist, wenn man das weiß, dieser ganze Angriffszug des Teufels, diese ganze Welle, die über uns daherflutet, dann muss man einfach sagen, und was sagt Gott? Was sagt Gott zu mir als Gläubiger? Was sagt er mir Gläubigen letztendlich? Wisst ihr, der, wo nicht wiedergeboren ist, der nicht gerettet ist, der kein Gotteskind ist, der nicht Vergebung der Sünde hat, der ist freiwillig. Den peitscht es weg in der Zeit, der hat keine Chance. Der wird weggerissen. In Offenbarung 2 und 3 hast du die Sendschreiben. Und die Sendschreiben sind der seelsorgerliche Dienst Jesu Christi an den Gemeinden der gesamten Kirchengeschichte. Und wenn du das jetzt ganz sachlich liest, dann stellst du fest, und es geht ja rein bis in der Offenbarung, bis dann die Endzeitgeschehnisse beschrieben werden. Das heißt, das ist auch das Mittel, das Gott für die Menschen hat, auch in der Endzeit. Er sagt ganz einfach, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das sagt der Ephesus. Smyrna, die eigentlich gut steht, sagt er, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinde sagt. Und das sagt er allen 7 Sendschreibergemeinde. Er sagt allen 7, und 7 ist die Vollzahl Gottes, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinde zu sagen hat. Das heißt, das Mittel Gottes in der Endzeit ist hören und nicht sehen. Und jetzt sind wir in dem Spannungsfeld. Gott sagt höre und der Teufel sagt komm, sieh. Sieh, guck. Und in dem Spannungsfeld spielt sich das Leben des Gläubigen ab, zwischen Sehen und Hören. Wisst ihr, die ältere Generation, die sagt mir teilweise, ich gehöre ja auch langsam dazu, die alten Brüder sagen mir, oh Karl Hermann, wenn du mir da was hast, das nützt nichts, ich habe keinen PC. Dann muss ich sagen, ja, verstehe ich. Das heißt, du hast inzwischen eine Welt, die ist vollkommen vom Bild geprägt. Und jetzt sagt Gott, gerade in der Zeit, gerade in der Endzeit, in der ganzen Gemeindezeit, ist der Wille Gottes, dass wir hören. Für geistliche Singer ist hören, hören, hören und nicht das Säen der entscheidende Punkt. Wie viele Gläubige, vor allem Frauen, weiß ich doch, hören und befragen. Wie viele Gläubige säet sich Fernsehsendungen von einer Gemeinde aus Hamburg, die eindeutig der Pfingstbewegung zuzuordnen ist, die gleichzeitig inzwischen in Calvinismus übergewandelt ist, die, wo du ja gar nicht genau weißt, was ist jetzt eigentlich. Aber das ist etwas, wo die Menschen säen, sie wollen hier etwas haben. Sie geht lieber am Sonntag in keine Versammlung oder in keinen Gottesdienst und geht lieber vor die Kiste und guckt sich das Ding an. Und das ist der Trend, das ist das Elend, das heute die Gemeinde Jesu heimsucht. Man glaubt, über das Säen kann man die Menschen erreichen. Dann hätte spätestens, wo man angefangen hat, Fernsehgottesdienste und Fernsehpredigte zu senden, die Erweckung ausbrechen müssen. Wisst ihr, was Ausbruch ist? Der Abfall. Also Gott will, dass ich höre. Also muss ich mich mit dem Hören auseinandersetzen. Und ich möchte jetzt einfach aufzeigen von der Bibel her, wie soll ich hören? Was soll ich tun? Was will Gott gerade in dieser reizüberfluteten Zeit? Wie soll ich hören? Also mir geht es jetzt nur ums Hören. Zuerst einmal Römer 10, 17, da geht es um Errettung. Der alte Gerhard Salomo, ein alter weiser Vater in Christo, er sagte einst bei einer Verkündigung, sagt er, wenn mit den falschen Mitteln, er hat hier die Musik gemeint, wenn mit den falschen Mitteln, also mit Bild, mit dem Säen oder mit Musik, mit falschen Mitteln evangelisiert wird, sagte er wörtlich, dann werdet keine Jungfrau geboren, sondern Bastarde. Er sagt, es kommt zu keiner echten Wiedergeburt, da gebe ich ihm uneingeschränkt recht, er ist ja schon beim Herrn. Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Da steht im Griechisch das Wort Akoe. Und das meint letztendlich, da ist Akustik, unser Fremdwort, da ist stark das Hören drin. Man könnte genauso gut übersetzen. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber aus dem von Gott gegebenen Wort. So könnte man auch übersetzen. Das heißt, es kommt hier nicht auf die Verkündigung, sondern auf das Zuhören. Das heißt, was ein Mensch hört, was er hören will. Und wenn, ich habe Menschen kennengelernt, die haben gesagt, ich habe einmal in meinem Leben das Evangelium gehört. Ich habe einmal ganz genau zugehört, das erste Mal in meinem Leben. Ich bin aufgestanden, habe mich bekehrt und ging gerettet aus diesem Versammlungssaal hinaus. In der Regel ist die Bekehrung und auch die Wiedergeburt eine Frage des Zuhörens. Riesenproblem. Matthäus 13, da geht der Herr Jesus jetzt plötzlich hin, diesem berühmten Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich möchte mal bloß die Auslegung von ihm ansehen, ab Vers 19, und sagt ganz einfach, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, da steht Logos. Logos ist in der Regel das Wort, ein neutrales Wort fürs Wort, da ist aber das auch gemeint, was wir unter Heiliger Schrift meinen. Also wenn das Wort Gottes, wenn ich das höre, wenn Gott mich anredet, dann sagt er bei die Oberflächliche, die versteht das nicht, dann kommt der Teufel und raubt es einfach. Das heißt, wenn die nicht oberflächlich wären, dann kämen sie zum Glauben. Die kommen nicht zum Glauben, weil sie oberflächlich sind. Und dann kommt der Teufel und raubt es ihnen einfach weg. Bei der zweiten Gruppe in Vers 21 sagt er, die zweite ist launisch, wetterwendisch. Die hat letztendlich, ich sage es einmal so, da steht nicht wetterwendisch, sondern zeitgeprägt. Da steht im Grundtext, dass sie vom Zeitpunkt her geprägt sind. Also nur für ihre Zeit glauben. Und wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, dann geht sie weg. Das heißt, da ist wieder das Gleiche. Wäre die echt im Herzen, hätte die ihr bereitetes Herz, hätte die wirklich zugehört, dann würde es sitzen. Weil das nicht der Fall ist, kommt der Teufel, schickt hier statt Diebstahl, macht er was anderes, er schickt einfach Schwierigkeiten und die Leute sind weg. Das dritte, Vers 22, unter die Dornen gesät ist es bei dem, der das Wort hört. Und jetzt sehen wir schon, dass Hören nicht gleich Hören ist, aber die Sorge dieser Welt sieht. Und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das heißt, es spielt eine Rolle, wie ich höre. Natürlich spielt es ja schon mal eine Rolle, was ich höre und dann wie ich höre. Ich möchte es heute Morgen betrachten. Zuerst, was höre ich überhaupt und dann wie höre ich es? Wenn ich nämlich falsch höre, ist die Wirkung null. Es kann jemand 20 Jahre hier in die Versammlung reinsitzen, kann die ganze Zeit die Botschafter hören, kann das Wort Gottes hören und kann rausgehen, genauso wie wenn man etwas imprägniert. Da ist eine Schicht drüber, wo es abläuft, wie das Wasser von einer imprägnierten Regenjacke. Du hast den Eindruck, da ist was passiert, sie sind ein bisschen nass geworden, aber sie sind nicht wirklich erreicht. Und das kommt von dem. Und dann sagt der 23, das Gute erträgt, bei denen ist sie nämlich gesät, dieses Wort Gottes hören, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, und verstehen. Der Herr Jesus sagt an einer Stelle, hört und versteht, im Markus-Evangelium. Er will, dass wir hören und verstehen. Es ist ein Dreiklang. Wenn man die Bibel ganz untersucht, dann findest du einen Dreiklang. Hören, verstehen und dann tun, realisieren. Dann hast du Echtes. Wenn du das nicht tust, dann wird der Teufel das Szenario, das hier im Vierfacher Ackerfeld beschrieben wird, wird er einfach über dein Leben hinübergehen lassen und du wirst irgendwann dich selber wundern, wie du plötzlich kalt wirst, auch als Gläubiger. Und als Ungläubiger wunderst du dich, dass Leute 20 Jahre kommen und sie bekehren sich nicht. Das kommt auch von dem. Das ist immer das Gleiche. Der Teufel arbeitet immer mit der gleichen Taktik. In Hebräer 3,7, da redet ja Gott zu Gläubigen. Das ist ja auch umstritten, da muss ich sagen, Entschuldigung. Ich glaube immer nur, dass in der Bibel eine Überschrift drüber steht, dass es noch so gemeint ist. Da steht ganz nüchtern, daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Heilige Brüder sind Gerettete. Wenn das keine Gotteskinder mehr sind, heilige Brüder, dann gibt es keine mehr. Und zu denen sagt er heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn ihr hört, so verstockt euer Herz nicht. Weiter hinter auf 11 sagt er, passt auf, oder ab 12, passt auf, dass ihr nicht ein Herz habt, das im Begriff ist abzufallen. Jetzt kommt die vierte Komponente, der vierte Teil, der eine Rolle spielt. Hören, verstehen, der Zustand meines Herzens und das Tun. Aber wenn in diesem Ablauf Höre, verstehe, der Herzenszustand und das Tun, irgendwo eine Störung ist, dann wird genau das passieren, was die Bibel hier sagt, dann wird der Teufel etwas zerstören. Und dann wunderst du dich plötzlich, dass nichts passiert. Das ist logisch. Und jetzt hat natürlich der Teufel in der Endzeit einen besonderen Störfaktor, und das ist das Auge. Er überflutet die Reize, also mit der richtigen Reizüberflutung, und er überflutet auch die in mir sitzenden Reize durch Sehen. Und dadurch bin ich absolut im Sperrfeuer, das genau diesen vierfachen Ablauf, Hören, Verstehen, Herz plus Tun, stört. Und da wunderst du dich, dass nichts passiert. Wir müssen mal die Erweckung lesen, da war das eine Einheit, ungestört. Wirklich, höre, verstehe, bereite das Herz und dann haben sie gehandelt und hat es funktioniert. Ich denke, das ist ein Punkt, wo man einfach aufpassen muss. Und das Herz spielt eine riesige Rolle. Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und was ist der Kanal zum Herzen? Auge und Ohr sind die zwei Kanäle zum Herzen. Und die Transportmittel, die das transportieren, Auge, Ohr und natürlich auch noch, die ja noch ein gewisses Eigenleben haben, sind die Gedanken. Und Paulus sagt in 2. Korinther 10,4, man kann in Gedanken vom Teufel in eine Falle gelockt werden und dann läuft etwas, wir sagen in der Seelsorge, nur die Schallplatte. Da drehst du dich dauernd um was, obwohl es gar nicht nötig ist. Und du wirst von dem so gefangen genommen, dass du nichts anderes mehr denken kannst. Das ist die Schallplatte. Vor allem bei sensibler Natur, ein ganz gefährliches, teuflisches Instrument. Und jetzt sagt der Jesus in Markus 4, 23 und 24, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt beim Bibellesen, bin ich dem verstärkt nachgegangen. Was sagt hier der Herr? Er sagt hier, wer Ohren hat zu hören, der höre, und er sprach zu ihnen. Achtet, da steht es drauf, eigentlich können wir es genauso übersetzen, seht darauf, habt ein Auge drauf, seid bedacht, dass das passiert. Achtet auf das, was ihr hört. Das heißt, zu Deutsch, es spielt sehr schon mal eine riesige Rolle, was ich überhaupt höre. Das heißt, Hören ist zwar der gottgewollte Kanal, aber es ist noch lange nicht gesagt, dass der Teufel den auch benutzt, dass ich nämlich was höre, was ich gar nicht hören soll. Und in Jeremia 22, 29, da ist wohl der Punkt, der für uns Gläubige, auch für jeden Menschen eine riesige Rolle spielt. Da heißt es, O Land, Land, höre das Wort des Herrn. Und da steht im Hebräischen, da war. Entspricht dem Logos im Neuen Testament, großteils, nicht immer. Und damit sagt er, höre das Wort des Herrn. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Harald hat ja schon angedeutet in der Einleitung. Wenn du nicht mehr überzeugt bist, dass dieses Buch von Gott gegeben ist und dass das, was dieses Buch über sich selber aussagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Psalm 119, 160, Luther hat übersetzt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Johannes 17, 17 sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ich das nicht mehr glaube, dann bin ich erledigt. Da werde ich freiwillig. Weil die Bibel sagt, du sollst das Wort des Herrn hören. Als Gott der Gemeinde einen Plan gegeben hat, wie sie arbeiten soll, das ist Apostelgeschichte 2, Vers 40 bis 42. Und da sagt er ihnen, ihr sollt evangelisieren, das ist das Außerverhältnis nach außen. Ihr sollt taufen, das ist Außerverhältnis. Und ihr sollt im Innerverhältnis Lehre der Apostel letztendlich treiben. Luther hat gesagt, alles, was Christus treibt, ist richtig. Das heißt, Lehre der Apostel, biblische Lehre ist ein Hauptpunkt. Jetzt musst du mal gucken, vor allem bei unklaren Leuten, wie die allergisch sind gegen Lehre. Ist brutal. Ich kenne gerade einen Kreis, das haben wir mir jetzt wieder beschrieben, dieser Kreis spaltet sich derzeit, weil ein Teil davon sagt, wir wollen nicht dauernd Wort Gottes und Lehre. Wir wollen Event, wir wollen hier, dass wir unsere Nachbar bringen können. Hier drin soll was sein, das peppig, fetzig ist, das einfach so ist, wie wir es wollen. Und die anderen sagen, nein, wir wollen das Wort Gottes. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt, Lehre der Apostel, das heißt, man muss sich ums Wort Gottes drehen. Und die Apostel haben mir zu sagen, was los ist. Und das Wort Gottes hat mir zu sagen, was los ist. Und man muss hier nüchtern sehen, wenn ich mich an das halte, höre des Herrn Wort, dann ist auch die Überflutung, die durch den Teufel kommt, keine Gefahr. Die kann ich abwehren, wenn ich höre. Und zwar das Richtige höre, nämlich das Wort Gottes. 1. Korinther 4, 6, sagt der Paulus, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Wisst ihr, was das heißt? Ganz praktisch. Dass ich meinen Gedanken verbiete, in geistlichen Dingen spazieren zu gehen. Dass ich meine Gedanken stur aufs Wort Gottes richte. Ich habe es ja schon erzählt. Ich habe mit anderen Ältesten anderer Gemeinde geredet und ganz normal austauscht. Die haben mir tolle Dinge erzählt. Da konntest du neidig wären als Gläubiger einer Gemeinde. Bloß nach einem Weilchen haben wir das überlegt. Solange der geredet hat, wo steht das? Ist das biblisch? Mir fiel keine Stelle ein. Dann habe ich am Schluss von dem Gespräch gestanden, hey, wo steht das? Der Bruder war völlig konsterniert. Das ist ein Bruder, wo dem Herrn treu dient. Aber der war völlig konsterniert und sagt, wie meinst du das? Dann sage ich, wo steht das? Biblisch? Ist das biblisch begründet, was du mir erzählst? Eigentlich nicht. Er hat einen Salto rückwärts gemacht, einen Rückzieher gemacht. Wisst ihr, und das ist das Problem. Manche Dinge hören sich super an. Sind sie biblisch? Das ist die Frage. Wenn sie nicht biblisch sind, dann müssen wir aufpassen. Paulus sagte 1. Korinther 1, 1. Korintherbrief ist ganz wichtig, weil die Korinther ja fleischliche Truppe waren. 1. Korinther 1, 17. Dass Gott ihn gesandt hat, nicht in Redeweisheit, damit er nicht das Kreuz des Christus entkräftet werde. Er sagt dann in 2,2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und dann sagt er wieder im Korintherbrief in Kapitel 15, und ich denke, das ist eine zentrale, wichtige Stelle. Ich erinnere euch, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Da steht im griechischen Wort, da könnt ihr mal übersetzen, dass ich euch evangelisiert habe. Das heißt, er sagt praktisch, du musst dich daran gewöhnen, auf das Wort zu hören. Du musst dich daran gewöhnen, dein ganzes Leben vom Wort her zu steuern. Du musst dich daran gewöhnen, dass du hier drin bleibst. Mir hat einmal ein Prediger gesagt, ganz frisch bekehrt, wisst ihr. Ganz frisch bekehrt. Und das ist ein Mann, ich könnte euch den Namen sagen, ihr würdet ihn kennen. Mit dem bin ich immer im Schwimmbad in Tailfingen. Und ich war frisch bekehrt, er war auch frisch bekehrt und hat immer mich junge Spund genommen und hat mir geistliche Wahrheit dabei gebracht. Eines Tages sagt er zu mir, Karl Hermann, sage mir, warum hat die Bibel zwei Deckel? bin ich da gestanden und habe gesagt, ja, ich weiß es nicht. Dann hat er gesagt, ganz einfach, weil Gott hier eine Grenze gezogen hat und hier eine Grenze, nämlich vorne und hinten, und über das darf man nicht hinausgehen. Habe ich bis heute nicht vergessen. Ich weiß jetzt, warum die Bibel zwei Deckel hat. Wisst ihr, auch geistlich, das ist wichtig, dass wir sehen, die Bibel allein. Wisst ihr, wenn du heute sagst, die Heilige Schrift allein, der gilt schon als Sektierer. Ist klar. Man will das nicht mehr hören. Was für unsere Väter das normale Lebensbrot war, will man heute nicht mehr hören. Aber Gott hat beschlossen, in der Endzeit, was sollen wir hören in besonderer Weise? Das Wort Gottes mit dem Deckel. Das heißt, nicht drüber rausgehen, nicht ableiten, nicht spekulieren, nicht das eigenwillig letztendlich weitergeben, auch im Sinne von, dass wir unsere eigene menschliche, religiöse Fantasie hineinbasteln. Da kommen ja auch die Richtungen im Christentum her. Sondern er sagt was ganz Einfaches in Epheser 2,13. Und er kam und verkündigte euch, da steht wieder das Wort Evangelizo, er verkündigte euch, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Das heißt, den Juden und den Heiden verkündigt er Friede. Wisst ihr, das ist schon mal der entscheidende Punkt. Ich soll zuerst schon mal hören, was Gott zu mir sagt. Wisst ihr, wir spielen manchmal die Heiligen, wir spielen manchmal die Überfürsorglichen für Dritten. Ist euch aufgefallen, dass die Bibel immer sagt, habe Acht auf dich selbst. Ich möchte mal sagen, das ist der einzige Punkt, wo wir egoistisch sein sollen. Du sollst zuerst schon mal auf dich selber aufpassen. Und dann sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst und fürsorglich sein. Aber zuerst einmal musst du ja selber sauber sein. Du musst auf dich aufpassen. Viele sind übergeistlich. Mir ist das aufgefallen in 1. Timotheus 2, Vers 4, 1 bis 4, wo er sagt, und vor allen Dingen bitten, nicht fürbitten. Zuerst bitten, das Persönliche, dann fürbitten. Du musst zuerst gucken, dass du selber sauber bist, dass bei dir der Friede Gottes in deinem Herzen steht. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 8 vom Epheserbrief, dass er letztlich den Auftrag hatte, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Da steht wieder evangelisiere. Das heißt, den unaussprechlichen Reichtum, den das Evangelium beinhaltet, das ist das, was Gott will, dass ich höre, dass ich die Errettung verstehe, dass ich mir meiner Errettung gewiss bin, dass ich Heilsgewissheit habe und dass ich gleichzeitig die Fülle Jesu Christi erkenne. Wenn das nämlich jemand tut, dann geht er dem Verführer nicht auf den Leim. Wenn ich dort genau zuhöre, was hier die Bibel sagt, auch was Hebräer 4, Vers 2 sagt, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da kommen wir jetzt wieder zu dem, zum Herzenszustand. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Jetzt kommen wir zu der fünften Komponente. Hören, verstehen, der Herzenszustand in kindlichem Glauben aufnehmen und dann tun. Wenn du diese fünf Schritte hast, hören, verstehen, der Herzensboot ist in Ordnung, ich erfasse es mit dem Glauben und dann tue ich es, dann passiert etwas. Das ist der Grund, warum so wenig passiert bei den Gläubigen, weil sie das nicht tun. Und jetzt kommt halt ein wichtiger Punkt. Gott redet durch die Verkündigung. Gott redet durch das Bibellesen. Gott redet aber auch unter Umständen durch die Geschwister, durch den Leib des Christus, durch andere Gläubige. Und das sagt zum Beispiel Paulus in Kolosser 1, 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen. Da steht das Wort Nuteteo. Es gibt zwei Worte für ermahnen. Das eine ist Parakaleo, das kommt vom Paraklet, vom Heiligen Geist. Para heißt daneben und das meint praktisch, komm, ich rufe dich auf die Seite. Ich muss vertraulich mit dir reden. Da nimmt der Herr Jesus jemand auf die Seite und redet zu ihm sanft und beginnt ihn, wie der Heilige Geist es gibt als oder wie der Heilige Geist dann von ihm benutzt wird, uns zu trösten, zu ermahnen, redet er zum Herzen. Und das zweite Wort, das heißt Nuteteo, das steht hier. Das ist das Wort, wo die Gesinnung, der Verstand, das Bewusstsein, Nous, angesprochen wird, wo Gott letztendlich will, dass zu meinem Herzen geredet wird. Das heißt, im Schwäbischen würde man sagen, ins Gewissen reden. Und das sagt jetzt Paulus praktisch. Wir haben Christus so verkündigt, dass wir den Menschen ins Gewissen geredet haben. dass sie zu ihm kommen und sich in Christus wiederfinden. Das heißt, dass sie sich bekehren. Er sagt aber jeder Mensch, auch den Gläubiger, dass sie in ihm bleiben, dass sie nur aufs Wort Gottes hören, dass sie diesen Weg des Wortes Gottes hören und diese Grenze, diese zwei Deckel der Bibel akzeptieren. Und wenn du mir heute die Macht geben würdest, die ich nicht habe und nie kriegen werde, alle religiöse Gemeinschaften, alles zu verbieten und wegzunehmen, was nicht geschrieben steht, dann hättest du einen Zusammenbruch im Reich Gottes, der war ungeheuer. Weil da ist eine Traumtänzerei und eine Schaumschlägerei, die ist ohne Ende. Wenn du siehst, was die Gläubigen alles für Ideen haben, ist schon sehr kreativ. In meinem Beruf war das gut, aber für hier sowas, nee. Gell? Und die andere Ermahnung, dass ihr den Unterschied seht, hier im Kolosser steht dieses ins Gewisse reden und das Ermahnen im Sinne, wie der Heilige Geist dann vom Herr Jesus gebraucht wird, dieses auf die Seite nehmen, Parakaleo, das steht in Römer 12, 1, wo er sagt, ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euch hingebt. Schon interessant, bei der Hingabe droht er nicht, redet er nicht das Gewisse, er nimmt sie auf die Seite und sagt, komm, ich rede zu dir. Und dann gibt es ein drittes, also außerdem ist Gewisse Rede, gibt es noch ein drittes Wort, das wir nicht so gern haben, weil es so ein bisschen ein mystischer Anklang hat. Aber es ist nun mal so, in 1. Thessalonicher 5, 27 sagt er, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Das heißt, er nimmt das einfach in die Pflicht. Es gibt nur ein viertes Wort, wo es heißt, dass er es ihnen bezeugt. Das heißt, Gott benutzt das Wort Gottes durch die Verkündigung, durch das Bibellesen, aber auch durch andere Gläubige, die mir etwas sagen, um bei mir im Herzen etwas zu bewirken. Das ist das, was ich hören soll. Aber wenn jetzt jemand zu mir redet, ein Mensch, dann muss ich gucken, ob das, was er zu mir redet, biblisch gedeckt ist. Sonst soll er still sein. Ich verstehe. Darum immer die Frage, ist okay, was du mir sagst, halt. Manchmal vielleicht besser, du, ich denke drüber nach, wenn wir uns das nächste Mal treffen, können wir uns austauschen. Du guckst in der Bibel, ob das stimmt, du findest das nicht und sagst, Entschuldigung, ich muss das, was du mir gesagt hast, leider ablehnen, weil hat keine biblische Grundlage. Hat es eine biblische Grundlage? Ist es in Ordnung? Sagst du, Amen. Und nimmst es an. Wieso? Und das ist der Punkt. Nochmals, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Warum? Weil der Teufel auch durch das Hören Unruhe stiftet, er stiftet viel mehr Unruhe durch das Sehen in der Endzeit, weil ich dauernd überflutet werde. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus schon seine Jünger auf die Seite nahm und sagt, ruht ein wenig, kommt auf die Seite. Wenn er das schon den Jüngern sagen musste, die gar keine Reizüberflutung hatten, ja, wie viel mehr uns? Wisst ihr, wir müssen Ruhe, wir müssen in die Stille gehen, vom Herr Jesus still werden. Wir müssen beginnen zu sagen, Herr, rede du, dein Knecht hört, wie der Samuel. Rede, ich will hören. Wir müssen uns zurückziehen, wir müssen das Wort Gottes auf uns wirken lassen. Wenn uns jemand ermahnt, es gewisser geredet oder positiv, muss ich das zuerst einmal hören und dann muss ich immer feiner Herzen versuchen zu verstehen, ob es biblisch ist. Ist es biblisch und schließe ich es mit dem Glauben, nehme es für mich an und tue es. Ist es unbiblisch, wehre ich jetzt ab. Das heißt, diese Haltung müssen wir uns auch gewöhnen, dass uns der Teufel hier nicht letztendlich über den Tisch zieht. Darf ich es mal so etwas locker formulieren? Lukas 8, 18, das ist jetzt der zweite Teil. Also der erste Teil ist, was ich hören soll. Und da sagt der Herr Jesus, so habt nun Acht, schon interessant, wie er seine Jünger hier seelsorgerlich steuert, wie ihr hört. Also es ist wichtig, was ich höre, aber es ist genauso wichtig, wie ich höre. Da gibt es so eine alttestamentliche Bibelstelle, die das wunderschön ausdrückt, in Jesaja 50, Vers 4. Die sagt, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Da hat jemand einen Dienst. Da hat jemand einen seelsorgerlichen Dienst gehabt, alttestamentlich. Jetzt erklärt er, was Gott tut. Er weckt morgen für morgen, ja, weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das heißt, ich soll morgens das Wort auf mich wirken lassen und sage, Herr, rede, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Ich soll wie Jünger hören. Wie hört ein Jünger? Was ist ein Jünger? Laut Bibel. Doulos, ein Sklave Jesu Christi. Paulus sagt, ich bin ein Sklave. Wie ein Sklave in diesem Herzen, das bereit ist, das, was ich erkenne von der Bibel, im absoluten Gehorsam umzusetzen. Das ist letztendlich, was Gott will von den Gläubigen. So sollen sie hören. Aber Hebräer 5, der ja auch wusste, was er für ein Publikum hat, Er sagt hier, weil ihr träge geworden seid im Hören. Wisst ihr, man kann müde werden vom Hören. Ich weiß die Geschichte von zwei Gläubigen, zwei verschiedene Richtungen. Der eine hat dem anderen erzählt, ich bete und bete, Gebetskampf und furchtbar und unfassbar, wie ich bete. Und der andere hat sich dessen Zeit angehört. Normal kriegst du ja noch einen Minderwertigkeitskomplex oder schlechtes Gewissen und sagst, Mensch, wenn ich nur so viel beten würde. Aber der hat gar keinen Komplex gehabt. Der hat sich das angehört, hat es biblisch erwogen, solange der hier geschwärmt hat von seinem Beten. Und dann sagt er plötzlich, du, darf ich dich unterbrechen? Ich habe eine Frage. Du erzählst mir jetzt die ganze Zeit, wie du betest, wie du zum Herrn redest. Einmal eine ganz dumme Frage. Wann hörst du ihm zu? Und der andere hat einen Schock gehabt. Der war getroffen. Der hat gesagt, ja, wann hörst du ihm zu? Beten heißt nicht nur, um Herrn mein Herz auszuschütten, sondern auch zuhören. Und er sagt hier, das ist die Stelle, wo ich vorher meinte, Markus 7,14, ich soll nicht nur hören, sondern ich soll auch verstehen. Wenn ich nicht verstehe und ich lese etwas oder es kommt etwas auf mich zu, geistlich, dann muss ich es stehen lassen. Er sagt hier, hört mir alle zu und versteht. Mir ist es aufgefallen, wie das Verstehen immer wieder eine Rolle spielt in der Heiligen Schrift. Dass ich es wirklich verstehe, dass ich es einsehe, dass es Klick macht oben im Kopf. Der Jesus sagt gerade dem großen Kapitel über die Gleichnisse in Matthäus 13, die hören und doch nicht hören. Und dann setzt er noch was dazu. Das heißt, wenn ich höre und nicht richtig höre, dann sagt er, und nicht verstehen. Das heißt, die größte Falle ist vom Hören bis zum Verstehen. Das ist mal der erste Schritt. Wenn es da nicht stimmt, dann ist es wie wenn man es links reinlässt, rechts raus. Sondern ich muss verstehen, was der Herr zu mir sagen will. Wisst ihr, manche Gläubige gehen in eine Versammlung und sagen, ja, ich weiß, was der sagt. Und damit riegeln sie schon das Verstehen ab. Statt sie sagen, Herr, stimmt es, was der sagt? Wie siehst du das? Wie meinst du das? Wie kann ich das, wie darf ich das verstehen? Kennt ihr das? Ja, das ist ja die spitzige Bemerkung, wenn einer dumm rausschwätzt und du willst ihn nicht gleich niedermachen. Das gibt es in der Geschäftswelt. Da sagt man ja so ein bisschen spitzig, wie darf ich das verstehen? Das ist gar nicht so dumm. Dass man einfach überlegt und sagt, wie soll ich das verstehen? Herr, wie darf ich das, was der gesagt hat, verstehen? Zeig es mir. Und wenn ich dann merke, dass das da was drin ist, dann kommt das Herz, das in Ordnung ist und das durch den Glauben umschließt und dann passiert etwas. Und dann trifft mich auch die Verkündigung, dann trifft mich das Bibellesen, dann trifft mich letztendlich die Ermahnung. Wenn ich das nicht tue, habe ich keine Chance. Wir sehen allerdings, dass man hier, weil er ist ja der Herzenskenner, die Bibel sagt, er musste niemand haben, der ihm erklärte, was im Moment schon drin ist. Und das musst du dir klar sein. Wir haben einen Herrn, vor allem für die Gläubiger. Wir haben den Herr Jesus im Himmel, der das Haupt der Gemeinde ist, der hohe Priester, der mein Herz und dein Herz absolut, hundertprozentig kennt. Da brauchen wir gar nichts vormachen. Und je nachdem, wie mein Herz ist, passiert Lukas 24,45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und da sagen sie ja, dann brannte nicht unser Herz, er öffnet ihnen das Herz. Wisst ihr, und wir müssen auch beten und sagen, Herr, gib mir ein Herz, das wirklich hört. Gib mir ein Herz, das wirklich versteht. Gib mir ein Herz, das so ist, dass es der vierte Punkt ist von Matthäus 13, dass er bereitet der Herzensbote ist. Und manchmal ist es so, wenn der Herzensbote nicht bereitet ist, dann schickt der Herr Jesus den Pflüger. Wisst ihr, wer der Pflüger ist? Der Pflüger ist auch der, den Gott über mein Haupt gehen lässt. Er schickt mir dann manchmal Menschen, die mir furchtbare Enttäuschungen, furchtbare, ich sag's einmal, Beleidigungen, alles Mögliche beibringen, dass mein Herz wieder bereit ist, die Menschen Menschen sein zu lassen und den Herrn zu suchen. Das ist nämlich das Problem. So soll ich hören. Und in Markus 6,31 sagt er, kommt abseits und hört entweder. Wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Chance. 1. Timotheus 4,16. Hausfrau, ihr wisst ja, wie das ist. Die schwäbische Hausfrau hat ja bloß ein großer Götze. Den kennt ihr ja, oder? Das ist der Haushalt. Wenn ich selber mir schon Schwestern schon kundgetan haben, was der Haushalt für eine Rolle spielt. Der Haushalt ist nicht unwichtig, aber es ist nicht der Götze. Wenn der Haushalt bewirkt, dass ich nicht mehr Bibel lesen kann, dann lass der Haushalt mal ein bisschen Haushalt sein. Brüder und das Auto. Die Welt und dein geistliches Leben gehen nicht unter, wenn dein Auto dreckig ist. Aber wenn du wochenweise nur wegen deinem Hobby letztendlich nicht mehr hörst und nicht mehr die Bibel liest, dann wird das schwierig. Nur zwei kleine Beispiele. Ihr versteht, wir müssen vorwärts gehen, geistlich, und müssen beginnen, unsere Herzen zu bereiten. In 1. Timotheus 4, 16 sagt wiederum Paulus zu Timotheus, zu seinem Lieblingsjünger: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Und wie die Prioritäten sind, sieht man im Psalm 1, der Tag und Nacht sitzt über seinem Wort. Das heißt, wenn das Wort Gottes nicht deine Leidenschaft, deine Freude ist, das, wo du alles draus erwartest, ja, was ist dann? Wisst ihr, Gott hat die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht. Es ist wichtiger, dass du gescheite Bibel daheim hast, als dass du ein 25-bändiger Brockhaus daheim hast. Es ist kein Fehler, wenn man ein 25-bändiger Brockhaus hat, aber das ist so wichtig wie eine gescheite Bibel. Das heißt, wenn du die Weisheit Gottes hast, wie bei Salomo, dann bist du intelligenter, geistlich gesehen, intelligenter und höher einzuschätzen wie der hochstudierteste Mensch. Das ist klar. Das ist uns oft nicht klar. Das Wort Gottes ist die Quelle jeder Weisheit. Und dann sagt er, wenn das stimmt, wenn du wirklich begreifst, also es fängt so an, dass du mal das Richtige hörst, dass du dann hörst, verstehst mit dem richtigen Herzen, das im Glauben umschließt, und dann sagt die Bibel Matthäus 7, 24, die, die wirklich auf dem Felsen gebaut sind, sind die, die Gottes Wort hören und tun. Ja, was soll ich tun? Wenn zum Beispiel Matthäus 6, 33 steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Übrigens interessant, ist mir erst vor einem Jahr oder so aufgefallen, dass die Gläubigen immer der zweite Teil weglassen. Und nach seiner Gerechtigkeit. Man nimmt es immer als Drohung, sagt, du musst nur noch am Reich Gottes trachten. Aber der zweite Teil lässt man weg, die Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Dass ich einfach beginne und sage, Herr, lass mich mit aller Vernunft zuerst noch am Reich Gottes trachten, aber auch nach deiner Gerechtigkeit, dass ich immer in Ordnung bin mit dir. Und dann lass mich das so sein, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Ohne fanatisch zu werden, ohne extrem zu werden, ohne im Teufel wieder in eine Falle zu gehen, wo mein religiöses Gefühl mich aufrollt. Und dann, wenn man das realisiert und das tut, dann bricht Revolution aus. Das heißt, wir müssen einfach das, was wir lesen, tun. Überlegt einmal, wenn ihr heute oder morgen Bibel lest, ob ihr das, was ihr jetzt gelesen habt, das ein Gläubiger geredet ist, ob ihr es tut. Das ist einfach zu lesen, umschürze dich mit der Demut und achte den anderen höher als dich selbst. Das kann man runterlesen. Wenn mich das nicht juckt und nicht berührt und nicht in meinem Herzen hier eine Rolle spielt, dann kann ich das 50 Mal lesen, passiert nichts. Wenn ich aber sage, Herr, was heißt denn das? Kannst du mir konkret ein Beispiel sagen, wo ich hier daneben bin? Es betet viele nicht, wisst ihr warum? Weil sie Angst haben, dass dann kommt. Und es kommt. Es kommt ganz sicher. Es ist so sicher wie sonst nichts. Und dann sagt der Paulus wieder zum Timotheus im gleichen Kapitel, 4, Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Ich sage jetzt dazu, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, wegen deinem Alter, wegen deinem Aussehen. Also niemand verachte dich, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Und das erste Vorbild ist das Wort im Hören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wieso, wie will ich denn die anderen prägen? Mit dem ich bloß drüber rede oder indem es sieht. Wisst ihr, was ich tue? Es mag gemein sein. Entschuldigung, wenn ich sage, es mag gemein sein, aber Wie ich einen Mensch sehe, der geistlich was tut, dann schiele ich immer auf seine Bibel. Ich will immer sehen, wie sieht seine Bibel aus. Ich will immer sehen, was tut er mit der. Liest er sie? Sieht sie zerflattert aus? Also nicht Eselsohre, gell, ob man es richtig versteht. Einfach zerlesen. Eselsohre ist nicht biblisch. Schafft er mit dem Werk? Ist er ein Mensch, der in der Bibel gegründet ist? Ist er hier ernst zu nehmen oder ist bloß ein Schwätzer? 2. Timotheus 4, 3. Denn es wird eine Zeit kommen, das ist die Zeit nach 48 vor allem, das ist die Endzeit in der näheren Weise, wenn wirklich alles hereinbricht, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Man will nicht mehr das hören, was geschrieben steht, man will nicht das einfältige Wort, sondern man will das, was den Leuten gefällt. Soll ich ehrlich was sagen? Wenn ich durch das, dass ich nur mich als Wort Gottes halte und nur das, was geschrieben steht, vertrete, auch öffentlich, wenn ich durch das nur noch eine Gemeinde hätte mit 5 Leuten, wenn wir nur noch eine Gemeinde wären, wo 5 Leute sich treffen, dann wäre mir das lieber, als wenn wir diese Grenze verletzen und ich hätte eine Gemeinde mit 5.000. Ihr versteht? Die 5 sind mehr wert vor Gott wie die 5.000. Das heißt, wir dürfen niemand hereinlocken. Wenn jemand sagt, bei euch predigt man zu lange, muss ich sagen, bist ja falsche Gemeinde, geh woanders hin, wo man dir bloß 20 Minuten predigt. Du predigst den geistlichen Kampf, sag ich, okay. Du predigst dauernd Jesus, das vollkommene Opfer. Ihr habt immer die gleiche Themen. Ihr habt immer monatelang das Gleiche. Muss sagen, ist okay. Gut, es soll nicht einseitig sein, da sind wir uns einig. Aber eines ist klar. Ich kann nicht das tun, was der zur Tür reinkommt, von mir will. Es geht nicht. Wenn ich mal anfange, wie es in pseudokarismatischen Bewegungen dann passiert ist, dass sie einfach das Klavier rausgetan haben und haben gesagt, Klavier ist ein Anstoß. Da kommt jetzt ein Schlagzeug her und eine Elektrogitarre. Oder wie sie gesagt haben, wir redet nicht mehr Gebet, man hat das alles locker. Wir predigen nicht mehr das Evangelium, sodass die Leute Angst kriegen. Wir sagen nicht mehr, du fährst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst. Sondern wir umschreiben das. Das ist der Anfang vom Ende, das ist der Abfall. Da brauchen wir gar nicht reden. Ihr kennt alle die Geschichte von Isaak. Isaak hatte zwei Söhne, Jakob und Esau. Und die Geschichte steht in 1. Mose 27, 22, die hat mich jedes Mal, wenn ich sie gelesen habe, hat sie mich tief erschüttert. Weil Isaak war ja kein Jakob. Es war ja keiner von den Patriarchen, der unterging, sondern er war ja eher ein Mann, der ernst zu nehmen war. Er wohnte beim Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er war ein Mann des Gebets, er war ein Mann, der Gott gedient hat. Und als der Isaak von seinem eigenen Sohn, vom Verserhalter, von diesem Betrüger Jakob reingelegt wird und er ihn betastet, sprach er. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagt das zuerst einmal zu sich selber. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Das war die Wahrheit. Aber die Hände, die er gefühlt hat, sind Esaus Hände. Was lernen wir da draus? Dass das Gefühl uns betrügt. Dass aber die Stimme, das Wort Gottes, uns nie betrügt, sondern uns immer die Wahrheit sagt. Das heißt, das Gefühl darf keine entscheidende Sache sein. Das Gefühl darf kein Kriterium sein für mein Wortverständnis oder für das, was ich letztendlich aus dem Wort Gottes rauslese. Das Gefühl ist zweitrangig. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich und du, unbekehrt sowieso, aber auch bekehrt, wir haben, so wie der Paulus sagt, noch der dritte Teil der Persönlichkeit, nämlich der Körper, des Fleisch. Und da sitzt der Alte drin, da sitzt die Sünde drin, da sitzt das drin, was uns Probleme macht. Das ist der Grund, warum ein Gläubiger, bevor er verwandelt wird bei der Wiederkunft Jesu, nie perfekt sein kann. Also haben auch wir Gläubige, wenn man nicht im Geist wandelt, und wenn hier einer ist, der nur im Geist wandelt, soll er sich melden. Ich bin dann gern sein Schüler, dem er das beibringen kann. Bloß er braucht mir gar nichts beibringen, weil die Bibel nämlich ganz klar sagt, es wandeln nicht alle immer im Geist. Das heißt, jeder von uns fällt ins Fleisch. Jetzt kommt halt das Problem, wenn wir uns im Fleisch verstricken und nicht mehr hören, wenn wir auch durch die Überflutung des Teufels in der Endzeit gestört werden. Wenn wir zu sehr auf Menschen hören, statt auf Gott, dann passiert Psalm 119, 67, und da steht was ganz Einfaches. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Das heißt, wir müssen manchmal gedemütigt werden, dass wir hören. Geschwister, verachtet den Dämpfer nicht. Wenn Gott uns manchmal einen richtigen Dämpfer gibt, also der Dämpfer kann nicht schön sein. Typischer Dämpfer, als dieser Simei der David beschimpft hat. Und sagt, David, lass ihn, vielleicht hat der Herr es ihn geheißen. Also ich werde auch mal beschimpft. Ich hab das ja gesehen, wo der Mann dahinter aufgestanden ist. Übrigens, gestern war ich in der Versammlung, da habe ich auch drei Unterbrechungen gehabt. Meine Frau hat mich auch gelacht, hat gesagt, ist das jetzt der Normalzustand? Ich bin also ganz beruhigt, dass wir fertig sind und sich noch keiner aufgestellt. Ihr versteht, da ist etwas, manchmal brauchst du das von Gott, dass du gedämpft wirst, also dass du dich blamierst. Dann erst beginnst du aufs Wort zu hören. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich irgendwas ganz falsch mache und mich öffentlich blamier, dann höre ich 10-mal besser aufs Wort Gottes wie vorher. 10-mal höre ich dann besser. Und die Bibel sagt was ganz, ganz Einfaches. Ich möchte zum Schluss ganz nüchtern sachlich wiederholen. Um dann mit einer Bibelstelle zu schließen aus Hebräer 4. Wir haben folgende Situation. Wir werden die ganze Zeit vom Säen, von diesen Medien, von der Endzeitlandschaft überflutet. Durch das werden wir vom Teufel weitwund geschossen. Dadurch zerstört er das, was Gott eigentlich will. Und was Gott will, haben wir gesehen. Er will, dass ich höre. Er will aber, dass ich das Richtige höre. Und er sagt mir auch, wie ich hören soll. Und das höre ich so, dass ich das Wort Gottes hören soll. Und dass ich es hören soll, indem ich es höre, verstehe, mit mir gutes Herz, und ein gutes Herz heißt, ich bin bereit, es zu tun, mit einem guten Herz, das dann im Glauben umschließe und dann tue. Und dieses Szenario wird vom Teufel gestört, indem er mich im Hören schon versucht, durcheinander zu bringen, und indem er mich durch die Reizüberflutung versucht, vom Wort Gottes wegzubringen. Und da muss ich einfach bereit sein, nicht auf mein Gefühl zu hören, nicht auf Menschen zu hören, es sei denn, sie sind biblisch begründet, dann ist okay. Da bin ich voll dafür, auf die Brüder und Schwestern zu hören, wenn sie was biblisch begründet sauber sagen. Wenn es aber biblisch nicht begründet ist, dann muss ich es ignorieren und weitergehen. Und was mir jetzt ganz wichtig ist, dieser Kampf ist ein Endzeitkampf. Das ist ein Kampf, wo es darum geht, dass ich auf mich selber Acht habe, dass ich überlebe. Wir haben ja gesehen, von wegen, dass wir nichts mehr mitmachen. Die Bibel sagt ja gerade das Gegenteil. Und man muss jetzt nüchtern sachlich feststellen, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, lass mich das zum Schluss einfach ganz offen bekennen. Ich gebe offen zu, dass ich mit diesen Dingen manchmal überfordert bin. Ich erwische mich manchmal, dass ich am Abend sage, Herr, vergib mir, eigentlich hätte ich jetzt was anderes machen können. Du bist zu kurz gekommen, ich habe nicht gehört, dein Wort ist nicht so in meinem Leben im Mittelpunkt gestanden, wie ich gewollt hätte. Ich möchte eigentlich schließen. Und dass das uns klar ist, dass es hier eine Anlaufstelle gibt, wo man das regeln kann, dass es sauber läuft. Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Der versteht, dass der zwanghafte Drang bei einer Hausfrau, jetzt lieber Fenster zu putzen, wie Bibel zu lesen, für eine Frau etwas Normales ist. Aber er gibt auch die Kraft, das zu überwinden. Er wird ihr dann auch Freiraum geben, ihre Fenster zu putzen, wenn sie Zeit hat. Ich will das nicht überziehen. Und er wird dem Mann helfen, ordentlich zu sein, dass nach außen hin kein Anstoß ist, ohne dass er das Recht Gottes vernachlässigt. Und er sagt, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er kennt es, wenn die Versuchung kommt. Er kennt auch, wenn die Reizüberflutung kommt. Ich möchte nicht gucken, was der Teufel am Herr Jesus am Kreuz von Golgatha alles vorgegaukelt hat. Besser, man weiß es gar nicht. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir wissen, dass wir durch Hebräer 10, 19, durchs Blut Jesu ins innerste Heiligtum im Glaube und im Gebet eindringen können. Und er sagt, dort werden wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade, und zwar so, dass es rechtzeitig hilft. Das steht im griechischen Kairos, zu dem Zeitpunkt, wo es gilt. Das heißt, wenn ich und du, wenn wir hier irgendwo gestört sind, wenn wir merken, dass wir zu sehr infiltriert sind, zu sehr, schau hier, gefangen genommen sind. Wir kommen zum Herrn Jesus und sagen, Herr, sieh meine Schwachheit. Wisst ihr, man müsste ehrlich sein, auch im Gebet vom Herrn Jesus sagen, sieh meine Schwachheit, sieh mein Eigenwille, sieh meine Sturheit, sieh meine Beschränktheit. Gib mir Barmherzigkeit und Gnade, dann wird er es tun. Er ist der Einzige, der uns versteht. Und dann wird er beginnen, mein und dein Herz so zu bereiten, dass du hörst, wie Jünger hören. Dass du das Richtige hörst. Dass du begreifst, was darfst du hören und was nicht. Dass du plötzlich merkst, wie das geht. Hören, verstehen, das Herz im Zustand hast, wo es bereit ist. Und im Glauben das erfassen. Und es auszuführen, es zu tun. Das wirst du dann plötzlich begreifen. Und dann wirst du, und dann werde ich etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Und dann wird die Endzeitüberflutung dieses maschinengewehrartige Störfeuer wird uns nichts anhaben können. Er sagt ja nicht umsonst, das lese ich doch nur eine Stelle, die geht mir doch nicht aus dem Kopf, Lukas 21, 36, er sagt hier, und ich denke, das ist da ein ganz wichtiger Punkt, endzeitlich, das ist wie ein Deckel, wo er nochmals ganz eindeutig die Gläubigen ermahnt und sagt, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wisst ihr, dass ich im Gebet kampfmäßig angehe, dass wir lernen, richtig zu hören. Nochmals, der Teufel will, dass wir säen, Gott will, dass wir hören und er will, dass wir das Richtige hören und dass wir es in der richtigen Weise hören, mit dem richtigen Herzen, dass er zu uns reden kann. Und wenn das in unserem Herzen drin ist, wie so ein dauerndes Echo, rede Herr, dein Knecht hört, dann habe ich keine Sorge mehr. Und ich bete zum Schluss. Herr Jesus, danke dir, dass du es warst, der uns durch die Wiedergeburt auch das Ohr geöffnet hat, dass wir hören können, wie Jünger hören. Und du siehst unsere Mitte, du siehst, wo so viele Menschen sind, wenn jemand in unserer Mitte ist, der gar nicht hören kann, wie Jünger hören, weil er kein Jünger ist, dann erbarme dich und klopf du durch den Heiligen Geist in seinem Herzen an, dass er gerettet werden kann. Aber auch uns Gläubige, die wir so oft im Reiche Gottes leben, die wir zu deinem Haus gehören, der du unser Haupt bist, wenn wir so oft begonnen haben, abzudriften, nicht mehr zu hören, wie Jünger hören, gib uns einfach Gnade, ganz neu unsere Herzen zu bereiten. Dass in Matthäus 13 der letzte Punkt bei uns zutrifft, dass wir bereitete Herzen haben, Ohren, die hören können und verstehen, dass wir wirklich beginnen, unsere Herzen zu dir zu erheben. Dass wir auch im Gebet notfalls zu dir, dem Hohepriester, kommen, dass du uns Barmherzigkeit und Gnade gibst, dass es geschieht. Wir möchten dir, dem Lamm, folgen, wohin du gehst und nirgends anders. Gib uns einfach Gnade und ich danke dir dafür. Amen.